Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon Querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Liebe Leute, hier sind wir wieder. Triathlon Querbeet, eines der besten oder der beste Podcast im Triathlon-Geschäft, im Ausdauersport. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns so schön zuhört und wir merken auch eine positive Resonanz von euch. Wir haben viele, viele Zuschriften und wir freuen uns, dass ihr uns das bestätigt habt, dass wir eine richtige Wahl getroffen haben. Also wir wählen ja nicht, sondern wir haben ja jemanden gesucht und mit der weiblichen Person nehme ich heute auf und das ist Anine. Hallo Anine, ich grüße dich. Ich freue mich unheimlich, mit dir heute aufzunehmen. Und ich bin echt gespannt, wie das so wird. Du bist wahrscheinlich ziemlich aufgeregt, während ich hier sitze und bei der Sendung 253 sage, es ist wie immer, wie jede Woche. Ich grüße dich erstmal in den Süden, muss ich jetzt einmal nachdenken.
Ja, hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben wunderschönes Wetter in München. Ich freue mich auch, Michi, mit dir meine zweite Folge aufzunehmen. Nö, ich bin nicht so aufgeregt, muss ich gestehen. Ich habe ja einen Kollegen, der irgendwie sehr entspannt ist und das überträgt sich über unser Aufnahmegerät nach München, Michi. Vielen Dank.
Oh, super, das ist so in Ordnung. Also wenn das so ist, dann bist du ja schon sozusagen ein alter Hase im Podcast-Geschäft. Natürlich nicht, ich sag mal so in Anführungsstrichen. Ja, wir haben uns ein bisschen was heute vorgenommen. Wir haben heute mal keinen Gast, liebe Leute. Das heißt, ihr kriegt etwas auf den Ohren, was etwas privaterer Natur ist von uns beiden. Was wir natürlich so ein bisschen, sag ich mal, vergessen ist übertrieben, aber was wir nachholen wollen, ist Folgendes. Anine, du warst ja auch im Triathlon-Geschäft ein bisschen unterwegs. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen kurz gekommen. Du hast gesagt, du hast Triathlon gemacht. Dann haben wir so ein paar Sachen besprochen, aber irgendwie durch das Kennenlerngespräch mit Henning, die vorletzte Folge, sprich 251, meine ich, war das, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe, ich kriege das jetzt nicht in Tüdel. Ja. Da hast du uns ja ein bisschen mit auf die Reise genommen, aber ich würde sagen, um dich auch weiter kennenzulernen, für die Leute, die es heute auf die Ohren bekommen oder entsprechend nicht heute ist, ja, wir nehmen heute auf, heute ist nämlich der Tag vor der Deutschen Einheit. Nächste Woche, Mittwoch, wird es ja ausgestrahlt. Wollen wir dich trotzdem noch weiter kennenlernen? Wie ist das so mit dem Triathlon? Vielleicht kannst du dich dann noch ein bisschen so zu äußern, was du so gemacht hast. Auf welchem Niveau? Wie viele Triathlons?
Letztes Mal hatten wir den Aufhänger, dass wir Querbeet heißen und warum ich zu euch passe mit meiner unter anderem sportlichen Vita, die auch ein bisschen Querbeet war. So hatte ich das angefangen. Und dann habe ich gesagt, welche Stationen in meinem Leben wichtig waren und dass der Triathlon immer eine Rolle gespielt hat und auch immer noch eine Rolle spielt. Also ich hatte berichtet, dass ich in Innsbruck aufgegabelt wurde, beim Triathlon mitzumachen und da auch im ersten Reiger TTCI aktiv war, als Trainerin, als auch als Athletin. Und dass es dann weiterging über die Schweiz und ich dann 2 Jahre in Basel war, wo ich wegen dem Job hingegangen bin. Und dort gibt es auch einen ganz, ganz tollen, aktiven Triathlon-Verein, nämlich die Wildcats. Also Basel liegt ja, also Kanton Basel, gibt es Basel-Land und Basel-Stadt und das grenzt an Solothurn. Und Solothurn hat natürlich auch einen Triathlon-Verein, woraus die Daniela Rüff entstanden ist. Und die ist auch bei den Basel Wildcats sozusagen groß geworden. Und die haben ein ganz, ganz tolles Außenbeckenschwimmbad, das sogenannte Jockeli. Das ist das Sportzentrum, wo auch die Fußballmannschaft trainiert. Das ist nebenan, neben dem Schwimmbad. Und da habe ich von dem immer noch neuseeländischen Trainer richtiges Schwimmtraining um die Ohren gehauen bekommen. Da bin ich mit vielen jungen Athletinnen, die immer, immer viel schneller waren als ich, 4-5 Mal in der Woche ins Schwimmbecken gegangen. Und das hat mir natürlich geholfen für die Ligastarts, die ich ja für Würzburg gemacht habe. Ja, da musste ich natürlich immer viel fahren, von Basel nach Würzburg. Das ging irgendwie, aber wie gesagt, ich bin immer mit meinem Fahrrad und dem Zug gereist und habe dann aber irgendwann gemerkt, ich bin jetzt dann doch schon ein bisschen im gesetzteren Alter unterwegs und habe mich dann über die olympischen Distanzen zur Mitteldistanz gehangelt und habe mir in dieser Zeit auch das erste Mal eine Trainerin gesucht.
Trainerin wichtig für dich gewesen oder bewusst Zufallprodukt gewesen? Also das ist ja auch immer so eine Geschichte, wer passt besser zu mir? Passt eine Frau besser zu mir oder ein Mann zu Mann oder ein Mann zu Frau? Wie auch, verstehst du, was ich meine? Das ist ja immer vielleicht auch geschlechterspezifisch.
Ja, ich verstehe sehr, was du meinst. Also ich bin mit Handballtrainern groß geworden. Ich habe es nie erfahren dürfen bis zu dem Zeitpunkt, wie es ist, mit einer Trainerin zu trainieren. Ich habe das Training dann auch online gemacht, also nicht von vor Ort, sondern ich habe mir eine Trainerin in München, Ottobrunn, gesucht. Ja. Das ist jetzt tatsächlich ein paar Kilometer von da, wo wir jetzt wohnen, in München entfernt. Und die hat mich ganz gut auf die Mitteldistanz geführt. Und ich habe mir eine Frau gesucht, das war eine intuitive Sache. Hat auch ein bisschen mit so einer persönlichen Geschichte, Trennungsgeschichte zu tun. Ich war vielleicht gerade nicht so gut auf Männer zu sprechen, kann ich mir schon vorstellen. Aber zu der hatte ich sehr schnell einen sehr guten Zugang. Ute Schäfer heißt sie. Und ja, da habe ich mich dann ausprobiert. Und von Basel kann man wunderbar relativ schnell über die deutsche Grenze dann in Schwarzwald fahren. Und da habe ich dann abends meine Runden gedreht und bin eben immer mit den Wildcats am Wochenende viel unterwegs gewesen, um einfach viele Kilometer an den Körper zu bekommen.
Ja, und auf welchem Niveau, also einfach nur, dass man dich einfach einordnen kann, Leistungsniveau hast du dann da, bist du unterwegs gewesen, wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also ich war in der Liga eigentlich immer vorne mit dabei, jedenfalls in der zweiten Bundesliga. Und habe dann mit der Ute zusammen für die Weltmeisterschaft in Chattanooga, für die 70.3 WM, hatte ich mich qualifiziert.
Ja, okay.
So nach anderthalb Jahren ungefähr. Nach einem Jahr Zusammenarbeit mit ihr hatte ich das relativ schnell. Und das kam auch total überraschend. Das war überhaupt nicht geplant. Und dann habe ich aber gesagt, ja, fahre ich natürlich hin. Und dann bin ich damals mit einem Kollegen aus Basel und meiner Mama nach Chattanooga geflogen. Dann hatten wir einen Kollegen aus Zürich vorher noch so ein BMC-Zeitfahrrad unter den Arsch geschoben, sag ich jetzt mal. Ich bin da sehr unprofessionell mit diesem Rad nach USA geflogen, bin da vielleicht vorher 50 Kilometer drauf gefahren.
Ach doch, so viel.
Ja, genau. Und durfte dann da diese 90 Kilometer durchs amerikanische Hinterland irgendwie überleben. Aber das war sehr cool. Und dann habe ich natürlich gemerkt, das liegt mir irgendwie. Ich bin dann auch noch ganz gut ins Laufen gekommen. Und hatte dann das Glück, ich bin dann aus Basel weg und habe dann den Dan Ashleyman, der hat ein Sport-Coaching-Firma MySport und bei denen habe ich gearbeitet und bin mit in Trainingslager gefahren und so. Und der hat mir die Möglichkeit gegeben, eben sehr viel auch von der anderen Seite vom Triathlon kennenzulernen. Und da habe ich eigentlich das fortgeführt, was ich wollte, nämlich schwimmen, Radfahren, laufen, den ganzen Tag machen.
Ja, okay. Ja. Und wann bist du dann in das Trainergeschäft eingestiegen? Wir haben ja festgestellt, zusammen, du bist auch ein Kind der DTU, weil du den B-Trainerschein hast, die B-Trainer-Lizenz nenne ich das mal. Mhm. Wie ist das dazu gekommen? Hast du bewusst das gemacht oder war irgendwie Not am Mann, dass man sagt, okay, du hast jetzt, du musst jetzt im Verein, du darfst im Verein jetzt etwas übernehmen oder wie hast du dich denn auf die andere Seite geschlagen?
Ja, eben. Also ich habe da mit dem Dan zusammen Athleten trainiert und mich hat das ehrlich gesagt interessiert. Also Dan hat selber seine Ausbildung da noch bei Swiss Triathlon bzw. Swiss Olympics gemacht und der ist also sehr, sehr gut ausgebildet gewesen und von dem habe ich super viel gelernt und mich hat das dann einfach selber interessiert. Ich wollte einfach da besser werden und habe dann auch zu der Zeit den B-Trainer gemacht. Lustigerweise mit einem Mario Schmidt-Wendling im gleichen Jahrgang.
Ah ja, also, wann war das?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war 2016, 16, 17, sowas.
Okay.
Ja, und das war nicht wirklich notwendig, sage ich mal, aber ich habe das als mein absolutes Muss gesehen, da einfach auch noch professioneller von der anderen Seite das kennenzulernen. Das hat sich natürlich super ergänzt und ich konnte das sofort in die Praxis bringen und das war einfach prima.
Ja, klar. Dann hast du es in Frankfurt gemacht, nicht wahr?
Ja, genau. Otto Fleckschneise. Da, genau.
Ja, da wären wir uns ja fast über den Weg gelaufen. Ich habe 2017 den A-Trainerschein gemacht. Also das war, wären wir uns ja fast über den Weg gelaufen. Du hattest ja den B-Trainerschein, den hatte ich 2 Jahre vorher gemacht. Deswegen.
Ja, Wahnsinn.
Ja, also so waren schon fast die Wege, die sich gekreuzt haben. 2025 hat es dann geklappt, dass wir uns gekreuzt haben sozusagen durch den Aufruf von Henning. Ja, vielen Dank. Also ich finde es immer wichtig, dass die Zuhörer, auch unsere Stammzuhörer, wir haben ja sehr, sehr viele, dass die einfach wissen, Mensch, jetzt ist da jemand Neues. Wer ist das überhaupt? Und deswegen haben wir das ja nochmal uns auf die Agenda heute geschrieben, dass wir sagen, Mensch, wir ein bisschen die Vorstellung erweitern und so, sag ich mal, komplementiert sich dein Bild auch von der Expertise her, wer du bist, wo du hin willst und so weiter. Aber das war für uns eigentlich gar kein ausschlaggebender Grund, dass man jemand sagt, ey, es muss eine weibliche Person, die auch noch jetzt einen B-Trainerschein hat, die genau 2017 den B-Trainerschein gemacht hat und mit einem sehr gut abgeschnitten. Das war für uns natürlich gar kein, wie soll ich sagen, Alleinstellungsmerkmal. Das hast du einfach mitgebracht und darüber freuen wir uns, weil wir nämlich jetzt auch drei Trainer sind sozusagen bei Triathlon Querbeet.
Genau, und ich habe mich dann, um das ganz kurz zu bringen, so ein bisschen... Ich war dann in dem B-Trainerkurs und Lubos Spielek war Referent. Und ich habe in Zürich dann eine Athletin kennengelernt oder ein Mädchen kennengelernt, die heute bei mir wieder Athletin ist. Die hat bei Lubos trainiert, weil Lubos hat eine Zeit lang in der Schweiz gelebt, weil seine Frau dort, glaube ich, angestellt war und hat von dort dann sein Trainerbusiness gemacht. Und dann habe ich den einfach gefragt, ob ich nicht bei ihm trainieren kann. So, nachdem ich die WM rum hatte, habe ich gemerkt, ich brauche jetzt was anderes.
Ja.
Und dann habe ich mit Lubos trainiert.
Ach was, okay.
Ja, und Lubos ist ja ein großer Verfechter von Grundlagentraining.
Richtig.
Was ich absolut vertrete und was mir sehr gut getan hat. Und dann habe ich, 2 Jahre mit Lubos trainiert. Bin da auch ordentlich weitergekommen. Der hat mir immer prognostiziert beziehungsweise mir ans Herz gelegt. Ja, Daniel, du bist schon sehr gut. Also du gewinnst sicherlich alle deine Altersklassen, aber zum Profi sein reicht es eigentlich nicht. Also das wird sehr, sehr schwierig.
Ja.
Und er hat bis zum Schluss recht behalten. Es war genauso.
Ja, ich finde, es ist auch wichtig, dass man da einen Coach an seiner Seite hat und sagt, du, ganz ehrlich, lass uns mal zusammen sprechen, gerade wenn das so in die Richtung Profitum ist, damit man auch den Athleten und den Menschen an sich nicht verbrennt, finde ich. Also ich war ja viel unterwegs mit Jugendlichen und da muss ich sagen, das war schon teilweise sehr schwierig. Man hat diesen Jugendlichen was vorgegaukelt und dass man doch dann sagt irgendwann, Mensch, du bist zwar stark, du bist auch ein sehr, sehr gut Radfahren oder Schwimmerin oder was auch immer, oder es reicht natürlich überall in der ersten Liga vielleicht für einen Mittelplatz, aber so richtig die Profikarriere würde ich dir nicht empfehlen. Und ich finde, das ist auch eine ganz wichtige, ehrliche Meinung. Man muss es ja nicht sehr hardcore sagen, sondern man kann es ja verpacken und ein Gespräch mit dem Athleten führen.
Ja, nö, also Lubos und ich haben uns immer gut verstanden, weil er mit seiner tschechischen Art und ich mit meiner norddeutschen Art ja gerade heraus eigentlich kein Problem haben.
Ja.
Ich habe das verstanden, was er gesagt hat, und ich sage auch, er hat bis Ende recht behalten, aber ich habe natürlich das nicht auf mir, ich habe nicht so richtig zugehört.
Okay.
Ich habe mir dann trotzdem eine Profilizenz gezogen.
Ah ja.
Und habe dann gesagt, okay, gut, jetzt will ich es auch noch mal ein bisschen wissen, und war natürlich recht gut vernetzt im Triathlon-Business und habe ja diese tolle Kollegin, die Athletin, die Laura Zimmermann, die mich ja letztendlich nach Würzburg geschleppt hat, die ja ihr ganzes Triathlon-Leben bei dem Utz Brenner trainiert hat. Und den kannte ich natürlich, weil wir zusammen im Trainingslager waren in Plaitas viele, viele Jahre. Und dann habe ich mit Utz gesprochen und war dann am Ende mit meiner Profilizenz. Bei Utz ist es ja so, dass er nur Profi-Triathletinnen überwiegend trainiert. War dann bei Utz noch Athletin bis 2020.
Ah ja, okay.
Mhm. 21 fast. Mhm. 21 habe ich mein erstes Kind bekommen und genau, da war ich dann überwiegend auf der Mitteldistanz unterwegs, konnte tatsächlich auch als Profi, ich glaube, ich habe 2 Mitteldistanzen gewonnen.
Ja.
Einmal in Sardinien und einmal den Ostseemann. Ja, genau.
Ah ja, okay.
Mhm. Also es sind keine super großen Rennen, aber hat super viel Spaß gemacht und mit Utz, den Trainingsansatz von Utz, der ist mir sehr entgegengekommen. Und genau, dann habe ich die beste Exit-Strategie gewählt und ein Kind bekommen.
Ja, also dann haben wir dich auch schon ein bisschen besser kennengelernt in dieser Beziehung. Freut mich, dass du da einfach mal so ein bisschen Abriss deines, sag ich mal, einen kurzen Abriss, ja, deines Sportlerlebens und auch letztendlich dann, wie du dann in das Trainergeschäft reingekommen bist. Ja, das ist gut. Was ich fragen wollte, hast du eigentlich eine Fahrradversicherung? Ich mach mal
einen richtigen
Break.
Für welches Fahrrad soll ich jetzt genau eine Versicherung haben?
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hast du ja so ganz teure Fahrräder und du bist viel unterwegs und dann möchtest du nicht, dass es hinfällt oder dass es umfällt oder. Also das ist ja die Frage, ja. Ist es sinnvoll?
Ja, ja, das ist eine sinnvolle Frage. Pass mal auf. Wir haben hier verschiedene Rennräder im Stall und ich habe für mein Straßenrad, für das, was draußen viel rumfährt und was geklaut werden könnte, also die anderen können natürlich auch geklaut werden, aber was die größere Chance hat, geklaut zu werden, dafür habe ich eine Fahrradversicherung bei Kauch abgeschlossen.
Okay. Hilf mir, also wir wollen das mal so ein bisschen auch unseren Zuhörern machen. Es ist so, ich sag mal, Fahrradversicherung sinnvoll, ja, nein. Ich denke, wir können nur von uns selber erstmal ausgehen. Also du hast jetzt, ich sag mal, ein Alltagsrad versichert. Was ist da inkludiert und was zahlst du dafür? Weißt du das?
Ja, das ist ganz interessant, weil du kaufst das Fahrrad und denkst dir, boah, das ist neu.
Richtig.
Und ich will das, ich habe das irgendwie, ich muss das ins Herz schließen, ich habe das gerne, ich will das nicht wieder loswerden. Ich kaufe mir auch noch ein richtig gutes Schloss dazu, weil das ist Voraussetzung.
Ah ja.
Wenn man bei mir war das so, wenn man diese Versicherung abschließt, dass man ein entsprechendes Schloss von Hersteller X hat, was eben diese Sicherheit vermitteln soll. Und ich habe diese Versicherung abgeschlossen und auch dieses Schloss zu diesem Stadtrat gekauft. Und was zahle ich da? 15 Euro? Also man zahlt
im Monat
da einen Jahresbeitrag.
Genau, ja, genau. Also wenn wir von 15 Euro ausgehen, sind das 180 Euro im Jahr.
Ja, genau, das kommt ungefähr hin.
Und
dann kann man
drin?
So eine Garantie. Was ist da drin? Das müsste ich jetzt nachschauen. Aber es ist irgendwie sowas da drin, dass das Ding registriert ist und dass es eben, wenn es mit diesem Schloss abgeschlossen war und geklaut wird, irgendwie eine Form von Refund gibt.
Ah ja, okay. Würdest du es heutzutage nochmal machen oder sagst du dir, es ist überflüssig, weil man, wenn man es kauft, freut man sich, es ist was Neues, nimmt es mit nach Hause und wie du gesagt hast, man muss es ins Herz einschließen oder glaubst du, wäre besser, es immer zu machen?
Bei dem Stadtrat bin ich mir nicht so sicher, ob ich es nochmal machen würde. Ich kann aber ganz kurz eine Geschichte dazu erzählen. Ein Athlet von mir, der hat in Bern sein teures Cervelo in so einem Bretterkeller eingeschlossen gehabt und die haben ihm das Ding aus dem Bretterkeller geklaut. Und das Teil war versichert und er hat den ganzen Wert des Fahrrads erstattet bekommen.
Ach was, okay. Egal wie alt es war sozusagen.
Ja, der hatte eine Fahrradversicherung und das Ding war, also das war sicher über 2 Jahre alt.
Ja, ja, ja. Ah, okay, weil, also ich sag mal so, ich habe mich da ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Also es gibt da ganz, ganz, ganz viele verschiedene Arten von Fahrradversicherung und ich hatte ja dieses Jahr mir das Specialized S-Works gekauft, was ja ein bisschen Wert hat. Das geklaut ist nicht so schlimm, also das kriegst du auch irgendwie in der Haftpflichtversicherung hin, Hausratversicherung, Entschuldigung, zu Hause. Da kriegst du aber nur einen Teil von dem, was du dort hast, da musst du es also extra versichert haben. Und mir war es halt wichtig, wenn ich hinfalle, wenn das Fahrrad umfällt.
Ist der nächste Fall.
Genau, wenn ich zum Beispiel einfach das gegen die Hauswand legen muss und unser Hund geht vorbei, es schiebt sich nur 10 cm nach vorne und der teure Bremsgriff aus Carbon von DuraAce, der nimmt Kratzer an, dann wird es mich ärgern irgendwie. Oder ich lasse es hinfallen, guck nicht hin und es fällt einfach um. Es kann ja passieren, ich meine, jeder kennt das ja, ohne dass man es absichtlich natürlich umfallen lässt. Und dann hat man irgendwie eine Macke drin für so viel Kohle, die man da auf den Tisch legt für das Rad. Und da habe ich mir gesagt, gibt es da eine Fahrradversicherung und da gibt es echt Unterschiede. Also ich habe mich da echt wirklich schlau gemacht, liebe Leute, wenn ihr da mal so ein tolles Fahrrad mal habt und ihr denkt, oh, was ist denn, wenn ich vielleicht mal eine RTF fahre, einen Radmarathon fahre, wenn ich auch mal ein Radrennen fahre, ich bin vielleicht so, habe sogar eine Lizenz, ich bin im Triathlon unterwegs und warum auch immer, rauscht da irgendwo, sehe da nicht, fall hin, kann man sagen, oder ein Turnaround von 180 Grad und dann bin ich zu dumm, da aus der Klickpedale, kann immer passieren, irgendwie zu kommen und ich bin da und fall hin, dann ist das Rad versichert und es gibt da Unterschiede, vor allen Dingen in Wettbewerben. Ich habe jetzt eine Versicherung herausgefunden, wo es sogar Wettbewerbsregeln gibt, dass man da sagt, du kriegst alles erstattet, auch wenn es bei Totalschaden, und zwar den Neupreis minus 10%.
Ah ja, das ist interessant, aus welchen Gründen man die Versicherung abschließt und wie viel Vorerfahrung man hat, weil man könnte ja tatsächlich sagen, jeder von uns lieben Triathleten hat schon mal so ein bisschen Vorfälle mit seinem Rad gehabt, bestimmt. Egal welcher Art.
Genau, und dann sagt man sich, Mensch, scheiße, ist zwar doof jetzt der Schaden, ich ärgere mich nicht. Es ist jetzt ein Kratzer drin, da selbst das wird professionell umgetauscht oder sogar, ich sag's mal so, ich meine, du brauchst einen Crash bei Radmarathons, ich denke, oder man fährt jetzt irgendwie Cyclassics oder sowas. Wie schnell liegt man oder kann man auf der Nase liegen? Und dann wird das, wenn es dann in einem Wettbewerb ist, alles erstattet minus 10%. Das finde ich schon mal ganz in Ordnung.
Also dafür hast du dich jetzt entschieden.
Ja, genau. Aber was ich, und dann habe ich auch noch, das war ein Ausschlusskriterium, da gibt es viele, die sagen, keine Wettbewerbe. Die nennen das auch wirklich Wettbewerbe. Und dann gibt es aber auch noch so etwas, dass man sagt, ich nehme Verschleiß mit rein.
Naja.
Und dann kriegst du einmal im Jahr deine Verschleißsachen getauscht. Kette, Ritzel, Bremsbelege und die Reifen auch.
Oh, okay.
Und ich finde, das ist eine ganze Menge. Wenn man, und dann geht es nach Wert des Rades. Ja, ich musste dann ungefähr angeben, was das Rad wert hat. Und danach richtete sich die Versicherungssumme. Und ich zahle jetzt im Jahr 400 Euro.
Oh, das ist stark.
Das ist viel Geld. Das ist viel Geld auf den ersten Blick, weil man kann es dann auch einmalig überweisen. Mittlerweile darf ja laut Versicherungsgesetze eine monatliche Rate nicht teurer sein in der Summe als, also mal 12 genommen, wie eine einmalige Zahlung. Das ist ja vom Bundesgerichtshof, Europäischen Bundesgerichtshof oder Europäischen Hof oder wie das auch, Gericht oder wie auch immer, ist es dann ja auch praktisch bestätigt worden, dass Versicherer, die eine Einmalzahlung haben, genauso viel zahlen, als wenn du 12-mal die monatliche Zahlung machst. Und da zahle ich jetzt 400 Euro. Und wenn man jetzt bedenkt, also wenn ich jetzt, ich bin jetzt mit dem Rad in der Saison fast 7000 Radkilometer gefahren, nur im Rennrad, von Mai bis jetzt, wo ich dann sage, okay, für 7000 Kilometer, da ist auf jeden Fall schon mal die Felgen und die Kette und die Bremsbeläge. Und wenn ich das zusammenrechne, also nicht die Felgen, die Bereifung. Und wenn ich das zusammenrechne, bin ich beim Invest vielleicht bummelig von 200 Euro und der Rest deckt mir praktisch auch solche dummen Schäden ab, wenn ich zu dumm bin, das irgendwo hinzustellen und das würde hinfallen oder. Und auch, wenn es im Wohnmobil ist, das habe ich extra geschaut und ich habe es hinten drin. Gut, ich habe eine Inhaltsversicherung fürs Wohnmobil. Die deckt aber nur 10.000 Euro ab, dann ist das Rad, dann habe ich halt einen Verlust gemacht. Aber es wäre auch dann unterwegs auf Reisen versichert gegen Diebstahl.
Werbeblock-Alarm.
Michi, erzähl mal von deinem ersten Wettkampf.
Henning, 1983, Frankfurt Höchstmarathon, 12 Grad, Dauerreden, Nudelsalat zum Frühstück und ein Riegel, der mehr nach Autoreifen als nach Banane geschmeckt hat.
Tja, und dann wahrscheinlich bei Kilometer 30 der große Hungerhammer, oder?
Das kann's haben. Der Hungerhammer mit dem Vorschlaghammer. Ich habe am Streckenrand echt einen Zuschauer angefleht, gib mir was zu essen.
Wir dachten eigentlich früher immer, viel Training, da kommen wir alle ins Ziel. Heute wissen wir, Ernährung ist die geheime vierte Disziplin im Triathlon.
Ohne Sprit kein Speed, das weißt du wohl, Henning, ja, oder?
Und die Jungs und Mädels von 4Endurance haben sich nämlich auf richtig gute Sportnahrung spezialisiert. Entwickelt mit Profis und getestet unter extremen Bedingungen.
Kein Blabla, kein Hokuspokus, einfach ehrliche Produkte.
Und bei 4Endurance bekommst du auch immer Nahrungsergänzungsmittel für Sportler, die kein Vermögen kosten. Qualität bei den Großen, aber bezahlbar für alle. Einfach geiles Zeug.
Ja, Henning, das ist doch wirklich wie bei Laufschuhen. Wenn du den einmal den richtigen hast, willst du doch nie wieder was anderes laufen, oder?
Deshalb unser Tipp. Gönn deinem Training die richtige Ernährung. Schau einfach mal rein auf www.4endurance.de.
4Endurance. Echte Energie, ehrlicher Preis, keine Ausreden.
Und das war's auch schon.
Wow, also wir Deutschen kann man ja oft, denen kann man ja oft nachsagen, wir wären überversichert.
Genau.
Und jeder kann mal seine Versicherungen kontrollieren, wo man dann hier und da nochmal ein paar Euros lässt, die man vielleicht nicht braucht. Aber wir als Sportgeräteliebhaber und Fahrradliebhaber, warum sollte man nicht das, was man so lieb hat, versichern? Also steht ja eigentlich gar nicht in Frage.
Richtig, genau. Ich kann in den Shownotes auch mal uns, also die Versicherung reinschreiben. Ich möchte jetzt hier gar nicht so groß Werbung machen. Ich hatte aber Schwierigkeit, mein Rad zu versichern. Warum? Ich hatte es mir ja customer aufgebaut. Das war alles nicht so schlimm. Das war alles in Ordnung. Aber die Felgen, die habe ich ja woanders gekauft und habe einmal die Lezefelgen als Rechnung eingereicht und das, was praktisch mein Fahrradhändler mir praktisch als Rechnung geschrieben hat. Und da haben sie erst gesagt, nee, dann hatte ich erst gedacht, Mensch, ist es jetzt also zu teuer, weil die haben eine Richtlinie von 15.000 Euro, mehr geht nicht. Da haben sie gesagt, nee, daran liegt es nicht, aber es wäre ja nicht eins von der Stange. Habe ich der das aber erklärt, warum das so ist? Und dann sagt sie, ich spreche noch mit dem Chef, und dann war es überhaupt kein Thema. Dann hat sie gesagt, wir machen das, wir versichern sie. Und das fand ich auch echt ganz cool, muss ich sagen. Also ich fand das sehr, wie soll ich sagen, sehr kulant auch zu sagen, ja, und es war ein ganz nettes Gespräch, auch auf Augenhöhe, wo ich sage, die Versicherung kann ich jetzt empfehlen. Jetzt geht es zur Inspektion. Ich mache selber da an dem Rad nichts. Also ich schraube ja eigentlich an allen Rädern selber, fast alles bis auf Einspeichen. Und wenn ich ein Pressfit-Lager habe, das habe ich nicht, das Werkzeug, das lasse ich machen. Aber wo ich sage, da an das Rad gehe ich nicht, und jetzt wird das halt von meinem Händler, wird jetzt Bereifung gemacht. Ich meine, wenn man Conti 5000 kauft, günstig, bis man bei 80 Euro. Eine Kette von KMC ist man bummelig bei 1420 Euro. Ich sag mal, es ist wirklich Internetpreise. Das sind jetzt nicht die Preise, die mir der Händler gibt. Und noch Bremsbeläge hinten und vorne nochmal, 20 Euro, dann bist du schon, wenn du gut kaufst, bei 140 plus Arbeitslohn. Also ich denke, das ist eine faire Kiste alles.
Ja, das ist aber schon interessant, dass diese Versicherung, mit der du jetzt Kontakt hattest, so kulant ist. Weil wenn man das vielleicht ein bisschen mit Zahnversicherung hernimmt, da muss man ja auch immer erstmal sagen, wie viel Gold haben sie schon in ihrem Mund? Wie viel Behandlung haben sie? Wie ist der Ist-Status? Das heißt, die Versicherung checkt das Rad, was du versichern möchtest, und deren Bestandteile und Komponenten anhand der, ich sage es mal, Zettel des Händlers.
Ja, auch. Und vorher musst du eingeben, es sind also alle Namen und auch da die Nummer, es war ein Specialized, SL, Tarmac und was weiß ich, da gab es dann noch das 7er, das 6er und ich habe das 8er. Das musst du alles eingeben, dann musstest du, glaube ich, auch sogar die Schaltgruppe angeben, wenn ich mich nicht irre. Das war also echt cool gemacht, das war jetzt nicht irgendwie stümperhaftet. Also die Leute, die es programmiert haben, hatten schon Ahnung, das muss man schon sagen dazu, ja. Und dann war der Wert, den musstest du dann angeben, und dann habe ich meinen realistischen Wert angegeben und danach hat sich dann die Versicherungssumme gerechnet. Also ich war schon sehr hochpreisig dran, das muss man schon sagen, das ist halt ein sehr teures Rad. Und habe ich mir überlegt, wenn ich das jetzt neu kaufe, dann ja, dann möchte ich die Kohle einfach nicht nochmal auf den Tisch legen, weil ich zu dumm war, sage ich mal, eine Trinkflasche mir zu holen, und ich bin beim Radmarathon jemand reingefallen, stürze dumm, und dann ist das Rad wirklich Schrott. Das heißt, wir wissen ja alle, Carbonrahmen sind so ein bisschen vom Sturz, ne? Ist immer ein bisschen schwierig. Und dann habe ich gesagt, um dem Ganzen zu entgehen, neben meinen Blessuren, brauche ich mir wenigstens darüber keine Gedanken zu machen, und da habe ich mir für 400 Euro eingekauft, inklusive Verschleißteile. Also ich finde es in Ordnung, Anine.
Ja, weil stellt euch vor, ihr crasht das, im schlimmsten Fall, ihr crasht das ganze Ding und ihr seid auch noch betroffen, also körperlich. Und dann ist man hoch emotional und hat auch noch Schmerzen, und dann ist auch noch das teure Fahrrad, also eine Crashbox. Das ist ja eine Horrorvorstellung für jeden Triathleten.
Auf jeden Fall.
Ich stelle mir auch vor, die Athleten, die jetzt alle um die halbe Welt fahren und nächstes Wochenende auf Hawaii starten, wie habt ihr das gemacht?
Ja, jetzt stell mir vor. Du fährst nach, fährst ist auch gut. Ja, in Anführungsstrichen, fährst, also fließt nach Hawaii, und dann, ja, gut, schlimmsten Fall, ich mach mal lieber Rückweg. Und auf dem Rückweg, statt auf dem Hinweg, du hast da mitgemacht, freust dich und kommst Rückweg, und dann lassen sie das irgendwo in Frankfurt fallen und ist das Rad Schrott. Irgendwo was rausgebrochen. Am besten noch das Schaltauge hinten aus dem Rahmen rausgebrochen, aus dem Carbonrahmen. Dann kannst du das ganze Ding nämlich eine Tonne kloppen. Ja, und dann bist du da halt versichert. Liebe Leute, also ich nur so für euch, einfach mal drüber nachdenken, und Anine hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Ich finde es echt genial. Du hast gesagt, wir Deutschen sind überversichert. Checkt eure Versicherung. Vielleicht lassen sich von allen Versicherungen 400 Euro im Jahr sparen. Angenommen, ihr habt 8 Versicherungen, 400 durch 8, dann kann jeder nicht rechnen, sind 50 Euro pro Versicherung. Und dann sagt ihr, die 400 Euro mache ich als Invest für etwas vielleicht Neueres, was Besseres, wo ich sage, da kann ich ein bisschen weniger Kopfschmerzen.
Hey, weißt du, das mache ich jetzt. Das ist mein Ziel bis Weihnachten. Ich tue alle meine Versicherungen auf den Tisch legen, guck, wo ich was abschnapsen kann, und check das nochmal für meinen, ich sag jetzt mal, im Vergleich zu deinem Tarmac, mittelteuren Rennrad, und mach's aber trotzdem nochmal.
Ja, aber dann hast du ja eine geringere Versicherungssumme.
Genau.
Das ist ja auch wichtig. Ja, ne? Also ja, das kannst du ja mal ein bisschen rumspielen. Also guckst du mal einfach nach, der Preis, ich denke mir jetzt wirklich aus, 6.000 Euro, was zahle ich dann, was zahle ich für 8.000, was zahle ich für 4.000, einfach, dass man so weiß, ich reduziere mal und guck mal, was ich in der Versicherungssumme auch letztendlich bezahlen muss. Also ich habe dann schon fast 14 angegeben, und dann war es so, dass dann 400 Euro rausgesprungen sind, und ich finde, das ist ein fairer Kurs.
Ja, das ist ein fairer Kurs, kann man ja ungefähr abschätzen, also sagen wir mal, jeder von uns hat ein Rennrad, was so zwischen 3.000 und 6.000 Euro kostet, dann sind wir ja noch lange nicht bei dem Preis,
nein,
den du
genau,
jetzt angeschlagen hast.
Genau, genau. Also nur mal so für euch, ich befinde mich da am äußeren Rand, das ist mir klar, es ist mir auch bewusst, deswegen, vielleicht versteht ihr auch, warum ich es versichere, weil nochmal, das Rad kann ich mir nicht leisten, auf Deutsch gesagt, deswegen habe ich gesagt, gut, dann ist wenigstens das Rad versichert. Ja, Aline.
Das ist ein schöner Hinweis.
Ja, finde ich auch. War mir wichtig, auch irgendwie da mal rüber zu sprechen. Ich denke, auch nochmal so gerade jetzt in der Zeit, wo es dunkel wird, wie du gesagt hast, mal bis Weihnachten alle Sachen auf den Tisch legen in der Offseason und mal gucken, kann ich wirklich irgendwo etwas sparen?
Ja. Hey, Offseason. Ich feiere das.
Du feierst das?
Ja, ich feiere das. Weil es einfach so. Dieses Jahr,
erzähle.
Das neigt sich dann so ein bisschen dem Ende, es wird so ein bisschen früher dunkel, morgens ist es kalt, wir hatten ja heute Morgen 2 Grad, mein armes kleines Kind hat keine Handschuhe mitbekommen. Jetzt scheint hier aber die Sonne, man kriegt trotzdem noch einen mehr oder weniger wundervollen Tag und gleichzeitig wird alles so ein bisschen, entspannter, genau. Und ich für meinen Teil habe ja mein Saisonziel mit dem Kiellauf abgeschlossen Mitte September.
Ja.
Und jetzt bin ich so ein bisschen frei. Ich habe jetzt keinen Trainingsplan
das
im Moment.
Das ist geil. Absolut.
Ja, deswegen feiere ich das.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also du gehst hier so ein bisschen auf die psychologische Ebene und da bin ich absolut bei dir. Denn es macht was mit einem, wenn man so ein bisschen, wir wohnen ja alle so ein bisschen, die uns, glaube ich, hören, hier vermehrt in Europa. Und auch vielleicht in etwas kälteren Europa, ich nenne mal Deutschland in Anführungsstrichen dazu im Winter, so ein bisschen, wie soll ich sagen, wir haben Jahreszeiten. Und ich glaube, wenn man mit dem Körper da so geht, empfinde ich das genau, was du sagst. Es wird früher dunkel, dann kommt der richtige Bruch am letzten Oktoberwochenende, dann wird es ja gefühlt um 4 dunkel. Und es macht was mit einem, weil man irgendwie seine eigene Energie runterfährt.
Der Körper fährt meine Energie so ein bisschen runter. Ich habe jetzt versucht, zum Beispiel mich mal wieder draußen zu bewegen und laufen zu gehen. Ganz ehrlich, mir hat es genau gar keinen Spaß gemacht. Ich habe auch überhaupt keine Lust, mich
Willkommen
zu bewegen.
Im Club?
Ich hau mir zwar immer so Ingwer-Shots rein, so ein bisschen präventiv, um zu gucken, dass ich die Kita-Seuche nicht bekomme.
Okay.
Aber so Bewegung, ja, kann man machen, muss man aber nicht. So, da bin ich gerade.
Absolut.
Und jetzt warte ich so ein bisschen auf den Punkt, wo mein Körper dann den anderen Rebellionsgrad wieder erreicht und sagt, hey, jetzt gib mir wieder was. Ich will jetzt wieder, auch wenn ich weiß, dass dieser Ausschlag, den ich brauche an Bewegungsendorphinen, dass der lange nicht so hoch ist wie im Sommer.
Absolut.
Oder wenn die Saison wieder kommt.
Absolut,
und es ist tatsächlich mittlerweile daran gekoppelt an diese WM auf Hawaii. Also ich weiß nicht, wie ihr diesen Abend verbringt, aber es gibt eine Übertragung ab 18 Uhr und dann wird es ja eine lange Nacht und das gehört mittlerweile zu meinem Off-Season.
Also Off-Season Kick-Off oder Off-Season einfach mittendrin? Du hast gesagt, du hast ja schon angefangen, die Off-Season einzuläuten. So habe ich es verstanden.
Ja.
Ich bin dabei, sie einzuläuten, spätestens Sonntag. Wo ich sage, ich empfinde das Gleiche wie du. Jeder weiß wahrscheinlich, der uns zuhört, dass ich ein Bewegungsverrückter schon seit der Kindheit war. ADHS und so ein Scheiß lässt grüßen heutzutage. Früher sagt man, es war ein Zappelphilipp und der muss sich bewegen. Aber ich sage, ich komme dieses Jahr sicherlich so um und bei auf 15.000, 16.000 Radkilometer. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Und ich freue mich wirklich immer, mich zu bewegen. Aber, und jetzt kommt es, komischerweise suche ich mir jetzt seit über einer Woche Projekte, wo ich denke, ach, das musst du jetzt noch machen. Zum Beispiel Schuppen streichen, bevor der Winter kommt, oder das Wohnmobil oben das Dach sauber machen. Das dauert dann auch so richtig lange und da muss man dann irgendwo oben hoch und dann 3 Stunden in gebückter Haltung, dann irgendwie das Dach sauber machen. Und dann hast du ja hinterher überhaupt keinen Bock mehr, Rad zu fahren. Ich habe gar keine Lust mehr, Rad zu fahren. Und das ist genau das, was du sagst. Und das ist immer ein Zeichen zu sagen, liebe Räder, jetzt habt ihr mal Ruhe, lieber Körper, jetzt habt ihr auch, oder hast du mal Ruhe. Und das macht was mit einem, weil irgendwie ist die Kraft weg. Ich weiß nicht, ob du das so findest. Die Lust, die Kraft, die Motivation, weil der Körper sagt, jetzt ist Regeneration angesagt. Wir haben oft euch auch schon Tipps in den letzten Jahren gegeben für Off-Season. Das ist immer wieder ein Thema. Aber ich möchte es heute mal mit Anine aus der psychologischen Sicht besprechen, sprich, was passiert nicht nur im Körper sondern was passiert auch im Kopf und ist es wichtig, Anine? Was sagst du, ist es wichtig, eine Off-Season zu machen oder kann man sagen, ich schraube ein bisschen runter, aber dann geht's wieder los?
Also ich würde die Frage ganz klar direkt mit Ja beantworten. Es ist wichtig aus sehr verschiedenen Dingen. Es ist sehr individuell, wie man seine Offseason gestaltet, wie lange und auch wann. Aber ich habe auch Athleten, die haben jetzt erst spät im Sommer angefangen, die machen jetzt keine Offseason. Ich habe mit denen gesprochen, die gehen einfach drüber hinweg, gehen ein bisschen früher.
Weil sie erst im Mai angefangen haben oder warum?
Korrekt, ja. Okay. Die gehen ein bisschen früher ins Trainingslager, jetzt schon vor Weihnachten. Und da verschieben wir die Saison so ein bisschen azyklisch.
Das verstehe ich.
Aber ansonsten lege ich jeder Person nahe, eine Off-Season zu machen. Und zwar hauptsächlich wegen dem mentalen Runterfahren.
Richtig.
Weil wir sind ja alle, ich sage jetzt mal, die meisten von uns verdienen ihr Geld nicht mit Triathlon oder Sport.
Echt?
Und ja, und da liegt einfach auch der Broterwerb. Und da kann man dann, diese Energie muss man auch jeden Tag aufbringen. Und das ist nicht zu unterschätzen.
Jo.
Und vielleicht ist es da auch ganz gut, da mal aufzuräumen und seinem Körper dann entsprechend die doppelte Pause zu geben.
Ja, das ist richtig, was du sagst. Also ich räume im wahrsten Sinne des Wortes auf, und zwar Haus und Hof. Also alles, was so liegen geblieben ist. Und ich bin Handwerker gerne. Wir sagen hier oben, du kennst du auch, ich muckel gerne an irgendwas. Also ich bastel, ich muckel an was gerne rum und das...
Nee, Moment, da muss ich jetzt einhaken. Also wir sagen bei uns prökeln.
Wo ist denn bei euch?
Naja, also
du kommst ja aus Eckernförde.
Ja, Kreis Rendsburg, Eckernförde würde ich sagen.
Prökeln?
Prökeln oder halt, ja, prökeln würde ich sagen. Oder tüdeln.
Tüdeln ist klar, ja. Ich tüdel dann was rum, aber tüdeln ist immer, also tüdeln kann man auch ohne ein Ziel. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt eine Wand streiche, habe ich ja ein Ziel und dann tüdel ich ja nicht die Wand, sondern ich muckel an der Wand. So, aber liebe Leute, wenn ihr nicht alle aus Norddeutschland kommt, denkt ihr wahrscheinlich, Anine und ich haben an einer Waffel. Das ist so, aber
ist okay.
Also wir sprachwissenschaftlich sind wir beide nicht ausgebildet. Also machen wir einfach weiter. Also ich tue ist auch gut, ne, so richtig schönes Deutsch. Ich tue machen an etwas am Haus oder ich tue machen etwas am Fahrrad oder am Auto. Das muss auch mal poliert werden. Oder. Dann tue ich machen. So wollen wir das mal so sehen. Aber das ist wichtig, damit der Geist von diesem Sport auch abschaltet. Und ich habe ja auch Athleten, die sagen, ja, Michi, ja, ich bin jetzt gut drauf. Ich würde gern weitermachen. Ich sage, und genau das kriegst du nicht. Ich sage auch, wir werden keinen Kontakt haben 3 Wochen lang. Das ist mir auch wichtig. Du musst mal Luft von mir bekommen. Ich von dir, in Anführungsstrichen. Und ich gebe dir einen Rahmentrainingsplan. Da kannst du dich bewegen. Rahmen heißt, ich habe einen gewissen Rahmen. Wenn da steht, 2x die Woche eine halbe Stunde joggen, ich sage jetzt nicht laufen, joggen, dann heißt das nicht, dass du 3 Stunden dann joggst, sondern einfach, dass du sagst, okay, jetzt waren es 40 Minuten, ich halte mich mal im Rahmen. Und ich glaube, das ist so wichtig für Körper, Seele und Geist, weil genau dann kommt ihr zur Ruhe. Und ich glaube, das kennt jeder, Ruhe ist eigentlich der Indikator für weitere Erfolge, wie ihr auch Erfolge bitte definiert. Jeder hat sein eigenes Erfolgsgeschichte, was er für sich als Erfolg definiert. Deswegen sage ich einfach mal überbegrifflich, Erfolge weiter in eurem Sport und Fortschritte macht.
Ja, ich bin da ganz bei dir, Michi. Also der beste Insider von mir ist eigentlich etwas machen, was man sonst das ganze Jahr nicht tut. Also wenn jetzt jemand aufräumen will, soll er bitte aufräumen.
Genau.
Aber aus mir heraus ist immer so, Kreativität, wenn jemand sich da hingezogen fühlt, ist was viel Inspiration gibt, was auch hilft, vielleicht seine eigene Saison mal Revue passieren zu lassen, dass man das mal aufschreibt oder vielleicht visualisiert oder vielleicht die Fotos, die über das Jahr entstanden sind von den Wettkämpfen, die man gemacht hat, dass man sich die tatsächlich mal für die Haptik ausdruckt ablegt und das zusammenstellt, dass man dann irgendwie auch was hat und nicht nur diese 5000x Fotos auf Handys und anderen Devices.
Sehr gut.
Dass man da sich selber einfach ein bisschen durchlaufen lässt durch dieses Ding, durch seine eigene Saison.
Ja, vielleicht ein Fotobuch machen lässt. Man kann das ja auch einschicken.
Ja, schönes so ein Fotobuch. Richtiges Oldschool-Fotobuch.
Ja, finde ich
also
cool.
Also ich mache das.
Ach was,
ist ja cool. Und der zweite Tipp ist, was in München natürlich super ist zum Beispiel Wandern, also rausgehen in die Natur, Trekking machen, Sportarten ausprobieren, die man vielleicht schon immer mal machen wollte. Also aus der Berliner Ecke kommt gerade sowas, das heißt Paddle spielen. Das soll unglaublich Spaß machen. Also es gibt Tennis, es gibt Squash, aber die ganze Berliner Szene da, die macht irgendwie gerade Paddlesport. Ich weiß nicht warum. Okay. Ich habe das selber noch nicht gemacht.
Was ist das?
Aber man könnte einfach mal was machen, was, was man noch nie gemacht hat, was Spaß macht, was ganz anders Spaß macht
Richtig.
Als Ausdauersport.
Und ich glaube, Annine, du hast viel jetzt auf Bewegung geschielt. Ich sag, Wandern ist eine Bewegung. Ich habe versucht, nochmal zuzuhören. Du hast ja eine andere Sportart. Ich streiche mal Sportart, sondern ein anderes Betätigungsfeld. Warum ich das sage, ist, es geht um Persönlichkeitsentwicklung. Und Persönlichkeitsentwicklung findet eigentlich nur statt, wenn man was Neues mal ausprobiert. Und ich glaube, wir sind 11 Monate oder 10,5, wie lange ihr auch die Offseason macht. Wir sind also den Größteil des Jahres prozentual, bei über 80% und weiter, sind wir ausgelastet, etwas zu tun, wo ich manchmal etwas so sage, dass die Persönlichkeitsentwicklung sich ein bisschen, also dass man sich persönlich ein bisschen weniger entwickelt, weil man in diesem Sport nur ist. Und ich wäre dafür, dass man dann während der Offseason auch mal Dinge tut, wo man sich persönlich weiterentwickelt. Also wenn einer sagt, ich baue mir jetzt, ich denke mal ans Bauen, ich baue mir jetzt ein kleines Kompostbeet, da muss ich mich mal informieren, wie das alles geht und ich hole mir Holz und so, dann ist das eine Weiterentwicklung seines Kopfes. Oder einer sagt, gut, Wandern ist auch eine Geschichte, eine andere Bewegungsform, ich gehe jetzt mal wandern und mache da meine Erfahrung. Und ich glaube, genau dann, wenn man andere Erfahrungen gemacht hat, ob es Sport, ob es andere Projekte sind, ob es ein Fotobuch erstellen ist, ob es letztendlich auch vielleicht Gedichte schreiben ist in der Zeit, ich weiß nicht, irgendwas Kreatives, glaube ich, dass man sich vom Kopf her weiterentwickelt. Und das ist die Voraussetzung, dass man sich auch später körperlich, sportlich weiterentwickelt.
Absolut. Also neue Bewegungserfahrungen, sich auch mal die Chance gibt, da vielleicht ein bisschen Muskelkater zu bekommen, weil der Körper das nicht kennt. Mein Ex-Freund hat immer gesagt, ja, jetzt da immer laufen gehen und so, ist doch voll langweilig. Mach doch mal was, was Spaß macht.
Genau.
was ich irgendwo auch nachvollziehen konnte. Aber das würde ich jedem ans Herz legen. Vielleicht mal auch die Freunde anrufen, die man irgendwie vernachlässigt hat über die ganze Saison, weil man immer so busy war mit Training und die fragen, hey, lass doch mal was anderes machen.
Richtig,
lass doch mal einfach das machen, was zum Beispiel denen Spaß macht. Und dann auch ein bisschen in das Leben vielleicht von einem anderen eintauchen. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn jemand wirklich sehr ambitioniert trainiert und sich für den Sport, seine Freizeit für den Sport hergibt, dann muss es das Umfeld ja auch immer stellenweise verstehen oder verstehen lernen. Und ich glaube, in so einer Off-Season ist es vielleicht mal wert, dass man mit den Freunden, die nicht so viel für Triathlon übrig haben, mal was macht, was denen gefällt, dass man da die Kontakte vielleicht wieder ein bisschen mobilisiert oder erwärmt.
Absolut, absolut. Kann ich nur auch empfehlen. Und dann macht es auch was mit einem, positiv gesehen. Und da schlage ich den Ball einfach mal zurück, weil du hast Lubo Spielig mit reingebracht heute am Anfang. Und ich hatte auch bei die B-Trainer-Ausbildung bei Lubusch gemacht. Der war ja neben Herrn Söldner, Dr. Michael Söldner, war er ja der zweite Mann bei der Ausbildung. Und er hat gesagt, er hatte Sebastian Kien, er war ja der Trainer von Sebastian. Hat dort 4 Wochen gesagt, er macht mit Sebastian 4 Wochen, darf der in Anführungsstrichen kein Training machen. Das werde ich nie vergessen. Habe ich ihn nochmal mittags sogar angesprochen und gesagt, ist das jetzt wirklich wahr oder hast du das einfach nur so gesagt? Nein, 4 Wochen kein Training. Überhaupt kein Training. Da kann er machen, was er will, aber halt nicht laufen, schwimmen, Radfahren. Und das fand ich, das hat mich bis heute so ein bisschen gepusht, muss jeder für sich selber wissen, ob es nicht vielleicht ein bisschen lang ist, das ist jetzt egal, aber wenn ihr mal eine Woche, und darum will ich hinaus, oder 10 Tage mal gar nichts macht, einfach wie ich jetzt zum Beispiel 10 Tage mit dem Wohnmobil wegfahre und mein Rad das erste Mal zu Hause lasse, das kommt hinten nicht rein und auch nicht hinten auf Anhängerkupplung oder hinten in die Kofferraumgarage, dann nehme ich bewusst die 10 Tage in Kauf zu sagen, gut, ich gehe meiner Frau gepflegt, ja, irgendwie gegen den Strich. Sie sagt, möchtest du jetzt nicht Radfahren? Sag ich, habe ich nicht dabei. Ja, dann geh wenigstens spazieren. Und wir kommen trotzdem noch wieder nach Hause. Also Camping ist ja, wenn man gemeinsam wieder nach Hause kommt. Das ist ja die große Liebe dann, auf Deutsch gesagt. Und wir schaffen das sicherlich dann, dass ich trotz, dass ich mich nicht bewege, wieder gemeinsam nach Hause komme, ohne dass wir hinterher uns einen Scheidungsanwalt holen. Und damit will ich sagen, auch mal bewusst nichts machen, bewusst das einkalkulieren, bewusst mal, und das ist das Entscheidende, das ist das, was wir eigentlich nicht mehr können. Nicht nur wir Triathleten, Sportler, Ausdauersportler, Sportler an sich, wie auch die gesamte Gesellschaft, das ist das Wort Stille ertragen.
Oh, das ist aber schon die hohe Kunst des Nichtstuns.
Ja, genau, Stille und Langeweile ertragen. Und nicht sagen, ich war produktiv. Ja, was ist denn produktiv? Das muss jeder selber wissen. Ich bin jetzt das und das, ich bin jetzt 10 Kilometer gewandert, ich habe dann hinterher ganz, ganz toll mich noch gedehnt, damit ich keinen Muskel kann. Das ist alles produktiv. Ich habe meinen Schuppen gebaut, ich habe mein Hochbeet gebaut, ich habe das gemacht. Aber sich hinzusetzen und zu sagen, ich mache gar nichts, also Stille ertragen, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig für die meisten Menschen, vor allen Dingen für Ausdauersportler. Aber wer Stille nicht erträgt, erträgt auch für mich langfristig keinen hohen Stresslevel.
Das ist absolut richtig, Michi. Da bin ich sehr bei dir.
Ja, ich weiß, Philosophen, Michi ist wieder da, wo er, ich weiß, aber nein. Nein, das ist so, wo ich mir Gedanken mache. Denn bewusst auch in dem Wohnmobil, ich weiß, ich werde Langeweile haben. Und ich weiß, wir werden die Devices, sprich die Social Media Kisten, das ist so, da haben wir draus gelernt aus dem Urlaub, Sommerurlaub, dadurch, dass wir pflegebedürftige Eltern haben, waren wir immer in Alarmbereitschaft, immer erreichbar, Tag und Nacht. Und da haben wir gesagt, das wird sich auch was ändern, sodass ich die wirkliche Stille ertrage und nicht die Stille des Nichtstun mit Gucken aufs Handy, was ich sehr oft tue, da muss ich dir auch echt sagen, da bin ich echt prädestiniert für, totschlage, sondern ich werde die Stille ertragen und wenn ich nur dumm auf den See gucke.
Werbeblockalarm.
Ein herzliches Dankeschön an unseren Partner Skinfit, der unseren Podcast unterstützt. Eure Marke für hochwertige, funktionelle Sportbekleidung, die euch bei jedem Training und Wettkampf zur Seite steht.
Moin Michi, hast du schon mal drüber nachgedacht, woraus echte Athleten gemacht sind?
Na klar, Schweiß, Tränen und die Hoffnung, dass der Wettkampf schneller vorbei ist als der ISO-Getränkevorrat, oder?
Hört's gut an, na dran. Aber laut Skinfit gibt's da noch was ganz anderes. Den Stoff, aus dem Athleten gemacht sind.
Ah, ich sehe schon. Jetzt wird's poetisch, lieber Henning. Hau raus.
Stell dir vor, Skinfit wurde auf einem Dachboden gegründet, wie die besten Rockbands, nur mit mehr Funktionswäsche. Heute sind sie eine der führenden Marken für Sportbekleidung, die nicht nur schick aussieht, sondern echte Höchstleistung bringt.
Ja klar, Höchstleistung klingt nach Marketing. Was haben die denn wirklich drauf, Henning?
Also zum Beispiel den Streamliner Bullet Tree Suite. Damit hat Rico Bogen 2023 den Weltmeistertitel auf der 70-3-Distanz geholt. Und das Ding wurde nicht nur im Wettkampf, sondern auch im Windkanal getestet.
Im Windkanal? Also wenn meine Schwimmeinheiten so wischtern, na dann bräuchte ich auch einen besseren Anzug brauchen.
Genau, das macht Skinfit ja auch so besonders. Die testen ihre Sachen gnadenlos und nicht nur durch die Bros, nein, auch durch ihre eigenen Mitarbeiterinnen. Deren Fotografin Steffi hat zum Beispiel beim Ironman Barcelona mal eben die schnellste Schwimm- und Radzeit hingelegt.
Okay, das nenne ich mal wirklich einen Einsatz. Die machen also nicht nur Triathlon-Werbung, die leben das wirklich?
Absolut. Und das Beste, mit dem Skinfit Modulario-System bist du für alles gewappnet. Sommerhitze, Winterkälte und wenn das Wetter sich nicht entscheiden kann. Alles passt zusammen, hält dich auf 37 Grad und gibt dir das Gefühl, dass du den Wettkampf rockst.
Also praktisch wie ein System-Upgrade für meinen Körper. Jetzt fehlt nur noch der Button für schneller laufen, schneller schwimmen und schneller Radfahren.
Ja, naja, wenn sie den entwickeln, sage ich dir aber Bescheid. Bis dahin, Skinfit sorgt zumindest dafür, dass du dich voll auf dich konzentrieren kannst.
Und damit sagen wir Danke an unseren Presenter Skinfit. Hautnah auf dem Gipfel und beim Zieleinlauf. Danke, dass ihr uns begleitet.
Hautnah
auf dem Gipfel
beim Zieleinlauf.
Wir von TQ
sind auf Skinfit.
Und das war's auch schon. Werbeende.
Soll ich jetzt was dazu sagen oder wollen wir eine extra Folge machen?
Ich weiß nicht, wir sind da so reingerutscht. Ich finde das, also ich finde spannend.
Ja, das mit der Stille ertragen. Ich sehe nämlich quasi danach, ehrlich gesagt. Ach, erstens, Stille zu herzustellen. Weil, sagen wir mal ehrlich, es ist immer was los.
Immer.
Die erste Maßnahme ist ja nicht, dass man einen Ort flüchtet, wo man dann Stille sucht, sondern wo man dann Scheiß. Still mit seinem Handy sitzt.
Genau, ich halte gerade, liebe Leute, genau.
Maßnahme ich halte gerade das Handy ich, hoch. Genau, die erste Maßnahme wäre vielleicht, sich einen Schuhkarton zu nehmen, ja. Da so ein virtuelles Schloss vorzubauen und da seine Handys reinzulegen, seine Garmin und am besten auch noch seinen PC.
Ah, mega.
Und meinetwegen den Fernseher.
Hey, das ist cool. Ich weiß
es nicht, ihr wisst, was ich meine.
Das ist cool.
Und dann geht man mal mit sich selber, naja, wenn man von der Aktivität kommt, spazieren und atmet ein und aus.
Ja, das und dann ist geil.
In der zweiten Version, wenn man da seine genügende Ruhe gefunden hat, bleibt man an einem Ort sitzen. Ob das jetzt auf den See schauen, vom Berg runterschauen, ah nee, da muss man erst hochgelaufen sein, also oder im Auto ist,
ja.
Dann kann man mal kurz versuchen, man muss es ja nicht den ganzen Tag machen, sondern ein paar Minuten, sagen wir mal, fangen wir mit 2 Minuten an, oder 3 Minuten oder 5 Minuten versuchen, ob man das mit seiner eigenen Stille aushält.
Ja.
Oder ob man dann kribbelige Finger bekommt.
Das finde ich gut. Das finde ich absolut. Also ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht und Anine dir vor allen Dingen auch. Ich mach mal das Fass auf. Für mich habe ich ein riesengroßes Suchtpotenzial und das ist ich betitel es jetzt auch in dieser Sendung das beschissene Handy. Ich sag's, wie es ist. Ich hatte jetzt eine Situation, Anine, das war folgendermaßen, ich musste schnell zum Institut runter und ich war zu spät und das hasse ich ja und dann Hals über Kopf, Laptop ist dabei für die Schüler, da fahre ich runter und mitten irgendwo so dann auf der Hälfte des Weges, es sind so knapp 4 Kilometer, oh, mein Handy vergessen zu Hause. Komisches Gefühl, habe ich gesagt, es interessiert mich nicht. Wer will mich schon erreichen? Ich bin jetzt im Unterricht, können mir alle Füße fassen. Dann hatte ich das Handy dabei, hatte etwa 5 Stunden später bin ich nach Hause gekommen, 5, 5,5 und habe gedacht, oh Gott, jetzt müssen wir erstmal nochmal alle Nachrichten, alles erledigen, was aufgelaufen ist. Und soll ich dir was sagen? Es ist gar nichts aufgelaufen. Es war eine WhatsApp, die hätte ich auch 3 Stunden später nochmal machen können und 2 Mails, das waren irgendwelche, die nicht im Spam-Ordner gelandet sind, irgendwelche Werbemails. Und da habe ich gesagt, Mensch, du hast ja gar nichts verpasst in den 5 Stunden. Und wie oft hätte ich in den 5 Stunden draufgeschaut, ob was wäre?
Ja, ich muss uns jetzt mal ganz kurz in Schutz nehmen.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Man kann ja diese Push-Nachrichten, die kann man ja ausstellen auf diversen Apps.
Habe ich gemacht, alle.
Gut, das ist mal schon die Grundvoraussetzung, dass das mal weg ist.
Telefon ist immer lautlos.
Dann das lautlos machen. Und dann denke ich mir, es hat mich niemand gefragt, ob ich wissen will, wie morgen das Wetter wird von meinem Handy.
Es ist geil, ja, absolut geil.
Ich kann rausgehen und gucken, wie das Wetter ist und mir dann entsprechend die Jacke aussuchen, die ich eben anziehen will. Was will ich sagen? Ich will sagen, dass wir einfach ein Opfer von diesem Ding sind und dass wir für uns jeder seinen eigenen Weg finden sollte. Ich sag nicht muss, aber sollte, dieses Ding wegzusperren. Das ist ja auch in deinem Tätigkeitsfeld ein Riesenthema mit Jugendlichen. Das wird alles noch auf mich und uns zukommen. Kurze Geschichte dazu. Ich habe in Rot einen alten Freund aus Innsbruck getroffen. Seine Frau ist Schulbegleiterin.
Ja.
Und die Kinder müssen die Handys vor der Schule abgeben.
Genau, ist ja jetzt ja, Handyverbot ist jetzt an den allen schleswig-holsteinischen Schulen. Heißt, sie müssen entweder das in eine Handybox, so nenne ich das, hast du ja vorhin einen Schuhkarton gesagt, legen und dann gehen sie erst zum Platz. Oder sie müssen es ausmachen und dem Lehrer zeigen, dass es wirklich aus ist im Unterricht und dürfen es auch nicht in der Pause anstellen.
Ja gut, das gibt verschiedene Regelungen, aber in puncto Stille. Was passiert, wenn es still ist? Werde ich nervös und wie werde ich nervös? Um die Geschichte weiter zu erzählen, die Schule gibt den Kindern ihre Taschenrechner, damit sie sich ihre Taschenrechner in die Hose stecken, damit die das Gefühl nicht verlieren, Alter, dieses Handy in der Tasche zu haben.
Das habe ich noch nicht gehört. Überleg mal.
Ja, ich nämlich auch nicht. Ich kriege da auch selber gerade Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Aber so hat er mir gesagt. Ja, genau. Überleg dir mal, wo wir sind. Und da kann nur jeder an seine eigene Nase anfangen und zu gucken, wie gehe ich damit um? Und dann ist der nächste Schritt vielleicht, wie vermittle ich das meinen Kindern und wie, ne,
bringt ja,
das, wie werden die da erzogen?
Genau.
So, das ist, ja.
Also ich habe gerade einen Podcast gehört mit Harald Welz, Welzer und Hart Welzer ist
Sozialpsychologe
und Soziologe. Mhm, ja. Und der hat gesagt, ich habe bis vor kurzem eigentlich gar kein Handy gehabt. Also so was wir jetzt haben. Nur so, man kann anrufen und man kann angerufen werden. Das kennt ihr vielleicht alle noch früher, die alten Knochen, diese Nokia und so weiter, wo man eine SMS machen kann und vielleicht auch mal eine MMS und das war's. Ich kann nicht ins Internet, ich kann gar nichts, ich habe keine Apps drauf. Und er sagt, jetzt habe ich so eins. Und das, was du vorhin gesagt hast, egal was ich ausgestellt, ich will doch einfach gar nicht die 400 Apps, die ich drauf habe und diese ganzen Push-Nachrichten, die ich da alle habe, wie das Wetter ist, ob ich laden muss, ob es entladen ist, ob es morgen regnet und ob jemand mir eine WhatsApp geschrieben hat, ob ich einen Telefonanruf bekommen habe, selbst wenn da eine kleine 1 ist, ob ich eine E-Mail gekriegt habe, 2 Stück, da ist eine kleine 2, eine rote, das kennt jeder irgendwie über die App, sondern ich will gar nicht belästigt werden davon. Und wie haben wir uns daran gewöhnt? Hat er auch gesagt in dem Podcast, wie haben wir uns jetzt daran gewöhnt und was hat sich unser Verhalten verändert? Und das kennen wir doch auch als Triathleten. Seid mal alle ehrlich. Wenn wir das runterbrechen auch im Sport, das Erste, was wir schauen, wie sind wir getrackt worden, wenn wir dann nach Hause kommen, Garmin oder Wahoo oder was weiß ich, was ihr alle habt, schauen wir auf der Plattform, auf der App, wie schnell war die Durchschnittsgeschwindigkeit, wie schnell bin ich gelaufen, wie war die Herzfrequenz, wie war die durchschnittliche Herzfrequenz, wie war die Bodenkontaktzeit, wie war die vertikale Bestimmung der Laufanalyse. Wie habe ich mich gefühlt, dann ist sehr gut, dann kann ich von der Borg-Skala von 1 bis 5 was eingeben, also die stimmt noch nicht mal, man kann immer so gut, sehr, sehr gut irgendwie eingeben bei Garmin. Wie war das denn früher? Sind wir nach Hause gekommen, haben auf der Uhr 45:13 gehabt, waren ungefähr 10 Kilometer, okay, es waren wohl 10 Kilometer, ja gut, die Laufgruppe sagt, es ist 11, na gut, ich sag mal, es ist 10, keiner wusste genau Bescheid. Wir haben die Zeit gehabt, wir sind nach Hause gekommen, haben uns geduscht und fertig war's. Heute kommst du nach Hause, guckst erstmal, wie gut du warst, alle Parameter und dann kommst du nächste, ich muss es sofort posten. Ich muss sofort posten, wie stark ich bin. Und dann poste ich noch mein Getränk, was ich da nebenher, mein Recovery Shake und wie es alles heißt. Und ich glaube, das macht was mit einem. Und es macht auch was mit einem, wenn man jetzt vom Wettkampf zurückfährt. Ergebnisliste gleich online, gleich schauen, welcher Platz, wenn man nicht da gewesen ist und so weiter. Also vor Ort sich das angeschaut, dann kann man sofort im Handy nachschauen. Zwischenzeiten, alles. Aber auf welchen Preis? Der Preis ist halt, dass der Körper und damit auch der Geist oder umgekehrt, umgekehrt und damit der Körper nicht zur Ruhe kommt. Und deswegen ist die Offseason aus dieser Geschichte her so zu gestalten eigentlich, dass ihr versucht, Stille zu erlernen.
Genau, also mit dem, was Michi gerade beschrieben hat, erstens dauert das Training viel länger.
Ja.
Und zweitens nimmt man sich auch so ein bisschen die Möglichkeit, überhaupt zur Ruhe zu kommen. Ich hatte es gerade mit einer Athletin, ich lasse die knallhart ohne Uhr laufen. Ich sag dir, du läufst einfach jedes Mal die gleiche Strecke, aber ohne Uhr. Und ich gebe dir immer unterschiedliche Aufgaben, immer auf der gleichen Strecke.
Ach was.
Und frag sie, wie war's? Und ich, ja, weil sie sagt, sie hat ein ganz schlechtes Körpergefühl und ich versuche das zwischen ihr und mir so zu connecten, dass sie sich gut fühlt mit der Einheit. Aber das ist ein Task, Leute, für die Offseason. Wenn ihr meint, ihr müsst laufen, schwimmen, Radfahren gehen, macht's mal ohne Uhr. Fahrt einfach mal, ihr kennt doch den Weg. Ihr wisst doch, wie lange ihr dafür braucht. Ihr verfahrt euch davon nicht oder ihr verschwimmt euch nicht und ihr kennt doch eure Wege, die ihr lauft. Geht einfach mal ohne Uhr. Schaut mal, was es mit euch macht.
Gut, verschwimmen geht wirklich nicht, weil ich glaube, im See geht nicht mehr jetzt. Ist zu kalt, also muss man ins Bad und wer sich da verschwimmt, sollte vielleicht auch mit Triathlon aufhören, weil er nicht gerade ausschwimmen kann. Nein, Spaß beiseite. Also ich denke, im Bad kann man sich nicht verschwimmen. Also insofern hast du recht, aber mir ist es halt einfach wichtig, mal das, was wir heute jetzt rausgearbeitet haben, dass wir für uns, ich finde das total geil, was du gesagt hast, nicht nur einen virtuellen Schuhkarton. Es kann ja auch ein Schuhkarton oder ein Karton oder ein Behältnis, nenne ich es einfach mal, eine Social-Media-Box sein, wo wir alles reintun, was wir reintun können. Das könnte die Garmin-Uhr sein, das könnte auch übertragen unseren Garmin-Computer am Rad sein, dass wir ihn da reinlegen, wirklich bewusst reinlegen für 3 Wochen und ohne Tracken, ja, eine Aktivität machen, unser Handy reinlegen, solange wir es können, unsere Kopfhörer reinlegen, weil damit kriegen wir ja dann auch auf dem Rad automatisch praktisch die Verbindung zur Außenwelt oder beim Laufen, wie auch immer, also bei Sportarten, also die kleinen Knöpfe im Ohr auch reintun, den Fernseher in Anführungsstrichen reintun, ich weiß, was du meinst, kann man sich den ja einfach sich mit einem anderen kleinen Behältnis, kann man sagen, okay, ich übertrage das, das ist einfach eine Blackbox, ich habe so eine Plastikbox, das ist der Fernseher, das heißt, ich gucke heute Abend keinen Fernseher und das einfach mal einspielen.
Eine Off-Season-Box.
Hey, das ist geil. Off-Season-Box. Das ist der Titel, Off-Season-Box. Ja, Off-Season-Box, das ist das Entscheidende. No. Anine, mega. Ich glaube, wir werden berühmt.
Das ist klar, wir sind schon berühmt.
Ja, das sowieso, aber wir werden noch berühmter. Also Off-Season-Box
deswegen,
ist geil.
Deswegen, sag euch, Leute, ich feiere das, Off-Season, ich feiere das.
Absolut, ich kann das total nachvollziehen. Nicht nur das Körperliche, ich mache jetzt nichts körperlich, sondern das Wort, deswegen habe ich es bewusst eingebracht, ich ziehe mich mal zurück. Ich brauche mal meine Ruhe, mein Geist. Also ich ist der Geist, der braucht mal Ruhe. Weil wenn der Geist immer auf kleiner Flamme gehalten wird, glaubt ihr, auch der laugt aus. Und ich bin ja da der ganz großen Meinung, dass das auch gerade bei Jugendlichen zu einem gewissen Burnout führt. Das ist jetzt immer, was ist Burnout? Ist jetzt neumodisches Wort. Ich sag mal, zu einer Überreaktion des Geistes. Und der hat zur Folge Konzentrationsschwierigkeiten, keine Freude mehr an vielen Dingen, Depression, ja, man weiß nicht warum, weil es eine ständige Überforderung des eigenen Geistes ist und ich glaube, das kennt jeder. Ich selber muss mich da richtig an die eigene Nase fassen, aber richtig, weil ich bin kein Deut besser, wenn man abends um 22 Uhr immer noch, man guckt irgendwas im Fernsehen kurz noch die Nachrichten und dann beantwortet man nebenbei irgendwelche Mails oder WhatsApp und dann guckt man wieder dahin und hat eigentlich die Nachrichten verpasst und dann sage ich immer, ja, man kann nicht beides machen und kann das nicht auch bis morgen warten.
Ja.
Oh, Anni, das war gut. Das war gar nicht geplant zwischen uns beiden, dass wir heute die Off-Season-Box erfunden haben. Wir wollten über Off-Season mal sprechen, klar, aber jetzt nicht unbedingt immer, was müsst ihr sportlich machen, sondern was passiert eigentlich? Und ich hoffe, wir haben euch da so ein bisschen Tipps gegeben. Und vielleicht hat der eine oder andere ja Bock, irgendwie so, jetzt ist das neumodische Wort Detox für Handys, Social Media und so weiter zu machen. Ich glaube, ihr tut euch da ganz was Gutes. Und Anine hat es so beschrieben, sie hat die Off-Season-Box heute erfunden. Und ich glaube, das tut ihr gut dran, das mal vielleicht zu implementieren. Es gibt ja auch Alkohol-Detox und Handy-Detox. Und warum soll es nicht auch Sport-Detox-Verbindung mit Social Media und allen so ein Drum und Dran geben und vielleicht haben wir euch da neue Inspirationen.
Viele von euch kennen vielleicht das Spiel, ich packe meinen Koffer ein. Mich würde mir interessieren, ja, jetzt im Hinblick auf unser Gespräch, ja, was unsere Community in ihre Off-Season-Box packt.
Ah, cool, das ist gut.
Vielleicht schickt ihr uns das mal. Das würde mich echt interessieren, was so eure Insights sind.
Und vielleicht auch ein Foto dazu.
Wovon ihr profitiert.
Und ein Foto dazu, ja, was ihr wirklich da reingepackt hat. Das hätte ich auch mal Bock. Und wenn es ein Ladekabel ist, weil das Ladekabel ist verantwortlich dafür für mein Telefon. Also ihr könnt auch Laufschuhe reinlegen. Ihr könnt auch, was ich, ein Schwimmbrett. Es ist mir jetzt egal. Ihr könnt auch was ich reinlegen. Und vielleicht wäre das eine Idee, sich einmal am Tag eine richtige Stille, ohne dass irgendwas dödelt, und selbst wenn es ein Radio wäre, mit komischen Nachrichten einfach dem zu entgehen und einfach mal in sich zu kehren.
Ja, auch im übertragenen Sinne. Also wenn ihr das mit uns teilen möchtet, es muss ja nicht immer was Materielles sein, sondern wie Michi auch sagte, zum Beispiel die Planung für ein Hochbeet, für ein Frühling oder so. Also genau, auch was vielleicht gar nicht in die Box passt, sondern was sind euren Gedanken in der Stille, wenn ihr sie denn finden konntet in euch.
Und ertragen konntet.
Genau, was da so gewachsen ist.
Ja, cool. Anine, richtig schöne erste Sendung mit dir, war richtig cool. Und das ist das, was ich ja immer sage, wir hatten viel mehr auf der Agenda, aber wir sind bei Stille geblieben. Und das war, glaube ich, vielleicht auch ganz wichtig, mal einen anderen Ansatz von Off-Season zu haben. Die Off-Season-Box, liebe Leute, zu kaufen bei Triathlon Querbeet im Shop für 22.319 Euro. Und wir begleiten euch. Nein, Spaß beiseite. Schickt uns mal eure Vorschläge. Wir würden uns freuen. In dem Sinne wünschen wir euch eine angenehme Stille, auch wenn ihr jetzt am Mittwoch uns hört und vielleicht gleich zu Hause mal bisschen üben, denn Stille muss man üben. In dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche.
Eine gute Zeit mit euch. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Danke, Michi. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao. Das war der Triathlon-Podcast Triathlon Querbeet. Ein Podcast von jedermann für jedermann und jede Frau.